Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine sehr verehrten Sachverständigen, sehr verehrte Vertreter der Bundesregierung, ich grüße alle recht herzlich zu unserer 110. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit in Form einer öffentlichen Anhörung, die wir wieder in einer Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting mit unseren Sachverständigen durchführen. Vorab möchte ich Sie bitten, sich mit Ihrem Namen in WebEx anzumelden, soweit noch nicht geschehen. Und ich darf alle bitten, das Mikrofon stumm zu schalten. Zum weiteren Verfahren, auf das weitere Verfahren komme ich gleich zurück. Wir beschäftigen uns heute mit einem Antrag der Fraktion der FDP, praxistaugliche und intelligente Covid-19-Teststrategien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Fraktion der FDP vertritt in ihrem Antrag die Auffassung, dass es in der Bevölkerung eine Unsicherheit über Teststrategien auf das Coronavirus gebe und sich diese zuletzt weiter vergrößert habe. Es müsse für die Menschen nachvollziehbar sein, nach welchen Kriterien die begrenzten Testressourcen verwendet würden. Daher müsse die nationale Teststrategie an den Prinzipien der Zielgerichtheit und Risikogruppenschutzes ausgerichtet werden. Die Strategie sowie die Quarantäne- und Testempfehlungen müssen stetig anhand der wissenschaftlich aktualisierten Infektionsdynamik und Viruslast angepasst werden, da sich die wissenschaftliche Datenbasis zur SARS-CoV-2 ständig erweitere. Im Einzelnen fordert die Fraktion unter anderem, Altenpflegekräfte alle 14 Tage zu testen, um Risikogruppen zu schützen und Patienten mit Symptomen weiterhin priorisiert zu testen. Außerdem solle dafür Sorge getragen werden, dass es mit dem Ausbau digitaler Meldewege und dem 24-7-Betrieb von Laboren und Gesundheitsämtern zu deutlich weniger Verzögerungen der Ergebnisübermittlung und eventuellen Maßnahmen komme. Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion mit unseren Sachverständigen zu diesen Fragen. Bevor wir beginnen, will ich auf folgenden Ablauf hinweisen. Die Anhörung wird uns 60 Minuten beschäftigen. In dieser Zeit werden die Fraktionen ihre Fragen abwechselnd in einer festen Reihenfolge an die Sachverständigen stellen. Die Reihenfolge orientiert sich an der Stärke der Fraktionen. Man solle sich jetzt gleich nicht wundern, wem ich das Wort als erstes erteile. Es wird immer eine Frage an einen Sachverständigen oder eine Sachverständige gestellt. Ich darf darum bitten, die einzelnen Wortbeiträge möglichst kurz zu halten, denn Frage- und Antwortzeit sind auf 3 Minuten begrenzt. Nach genau 60 Minuten werde ich die Anhörung schließen. Ich bitte die aufgerufenen Sachverständigen bei der Beantwortung das Mikrofon einzuschalten sowie ihren Namen und den Verband vorzustellen. Das erleichtert die Protokollierung, aber es erleichtert auch den Zuschauerinnen und Zuschauern zu verifizieren, wer auf die Fragen antwortet. Ich bedanke mich bei den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben, und das erleichtert allen Fraktionen und uns auch die Arbeit. Des Weiteren bitte ich alle Anwesenden, ihre Mobiltelefone auszuschalten. Klingeln kostet 5 €. Ich weise noch darauf hin, dass die Anhörung digital aufgezeichnet und zeitversetzt im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Außerdem können Sie die Anhörung über die Mediathek des Deutschen Bundestages abrufen. Das Wortprotokoll der Anhörung wird auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Soweit die Formalien. Und die erste Frage stellt der Kollege Professor Dr. Ullmann von der FDP.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Die erste Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Henrik Streeck. Zunächst einmal ein kurzes Kommentar, weil der Dr. Gassen ist auch anwesend. Gratulation zum Positionspapier. Aber hier meine Frage. Unser Antrag fordert, dass die Testpriorisierung von einer Mangelsituation gedacht werden muss. Die Bundesregierung dagegen geht von einer Gesamtkapazität aus und fordert zum Teil anlasslose Massentests. Wie stehen Sie zur Testpriorisierung, auch bezogen auf die Kapazitäten, um die Testergebnisse schnell zu übermitteln? Und welche zeitliche Vorgaben zur Ergebnisermittlung machen am meisten Sinn?
Herr Professor Dr. Strick.
Ja, vielen lieben Dank, Herr Ullmann, sehr geehrte Damen und Herren. Nun ist es eine sehr volatile Situation und man kann auf der einen Seite natürlich hoffen, dass wir sehr viel schneller Ergebnisse erlangen, jetzt durch die Antigentests, aber die Antigentests sind natürlich nicht perfekt. Wir sehen schon in der täglichen Diagnostik, dass wir immer mal wieder in Zustände reinkommen, wo wir nicht mehr testen können, wo wir auch das Problem haben, dass Reagenzien nicht zu bekommen sind. Zum Beispiel Plastikwaren sind im letzten Frühjahr Mangelware geworden. Es gab auch Probleme bei chaotropen Salzen. Das kann auch wieder passieren, dass bestimmte Kapazitäten eben vollkommen ausgereizt werden. Vielmehr natürlich jetzt auch, wenn man auf Antigen-Teste setzt, das ist auch nicht etwas, was ist im großen Maße eben vorhanden ist. Wichtig dabei, denke ich, ist, sich darauf zu konzentrieren, dort zu testen, wo es auch
So, ich glaube, jetzt hören wir Sie wieder.
Hören Sie mich jetzt?
Ja.
Wunderbar, ich weiß nicht, bis wohin Sie mich gehört haben. Ja, also darum denke ich, also abschließend wollte ich sagen, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man vor allem anlassbezogen testet, dass man nicht flächendeckend einfach durchtestet, weil wir werden an Punkten immer wieder gelangen, wo bestimmte Testkapazitäten einfach nicht vorhanden sind. Das erhöht eben aber auch die Chance, dass es mal negativ, falsch positive Ergebnisse gibt, wenn wir einfach zu viele negative testen, obwohl der Test natürlich sehr, sehr gut ist, hat er auch einen Fehlerbereich. Testen dann, wenn es einen Anlass gibt und wenn es vor allem auch Symptome gibt. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank, das war genau in der Zeit. Die nächste Frage stellt die CDU-CSU, der Kollege Michael Henrich.
Ja, ich würde meine Frage gerne an die Einzelsachverständige Sandra Cisek stellen. Die Teststrategie des Bundes wurde zum 15. Oktober angepasst, insbesondere auch vor dem Hintergrund eines besseren Schutzes für Risikopersonen. Mich würde einfach interessieren, welche Art und welche Frequenz von Testungen Sie sowohl für die Pflegebedürftigen als auch für das Pflegepersonal unter Normalbedingungen, also wenn es keinen Ausbruch in der Einrichtung gibt, für notwendig erachten.
Frau Professor Cisek, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für die Frage. Bei der Empfehlung der Testhäufigkeit zur asymptomatischen Überwachung etwa von Pflegekräften ist unter anderem entscheidend, welchen Test oder welche Art von Test man einsetzt. Ein Antigen-Schnelltest zum Beispiel hat ja gegenüber der PCR eine weitaus niedrigere Sensitivität. Und dies bedingt, dass der Zeitraum, in der eine Virusausscheidung detektiert, also entdeckt werden kann, kürzer ist im Vergleich zur PCR. Und hieraus ergibt sich, dass bei der Verwendung von Antigen-Schnelltests eine höhere Testfrequenz nötig ist als bei der PCR. Und wahrscheinlich geht man davon aus, dass man das alle 2 bis 3 Tage am besten wiederholen sollte. Hier kommt es natürlich darauf an, was das Ziel ist, also ob das Ziel der Überwachung ist, sollen Übertragungen verhindert werden. So muss auch die Testhäufigkeit hoch sein, da ein negatives Testergebnis genauso wie bei der PCR nur eine Momentaufnahme immer abbildet.
Vielen Dank. Danke. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar von der SPD-Fraktion.
Ja, danke. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Dr. Gottfried Roller. Beschreiben Sie uns bitte, wie das Gesundheitsamt derzeit arbeitet im Hinblick auf Prävention, zum Beispiel in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Schulen und im Hinblick auf Testung, Kontakt, Nachverfolgung und Quarantäneregelungen. Wo sehen Sie derzeit die größten Hürden bei der Arbeit des Gesundheitsamtes?
Herr Dr. Roller.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die größten Hürden sind aus meiner Sicht, dass einerseits die Teststrategie sehr sinnvoll ist, die nationale Teststrategie. Problem ist für uns, dass die Einrichtungen uns ja einrichtungs- und unternehmensbezogene Testkonzepte vorlegen müssen. Das heißt, wenn sogenannte Antigen-Tests beispielsweise in stationären Einrichtungen der Altenhilfe oder Eingliederungshilfe in Krankenhäuser und so weiter eingesetzt werden, müssen ja uns entsprechende Testkonzepte vorgelegt werden. Das ist ein riesiger Verwaltungsaufwand. Warum? Weil der öffentliche Gesundheitsdienst im Einzelfall Fall die Mengen der Antigen-Tests bestimmen muss. Es ist ja festgelegt in der Testverordnung, in der Corona-Testverordnung, wie viel Antigen-Tests pro Monat zur Verfügung stehen, sowohl für den stationären auch als für den ambulanten Bereich. Und wir haben bisher beispielsweise in unserem Landkreis nur von stationären Einrichtungen im Sinne von Krankenhäusern, Fachkliniken entsprechende Testkonzeptionen vorgelegt bekommen, noch nicht von stationären Einrichtungen der Altenhilfe. Hier wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, wenn es ein Musterformular für alle Einrichtungen geben würde, wo ein Algorithmus festgelegt ist, der den Einrichtungen es einfach macht, dann auch anzugeben, wie viele Tests sie benötigen und wie viele zulässig sind. Das ist eine Hürde. Das Thema Kontaktpersonen, Nachverfolgung, da sehen wir zunehmend unklare Infektionsketten, wo es uns schwer macht, dann die Infektionswege noch nachvollziehen zu können. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch Ausbrüche, beispielsweise durch Partys und so weiter, wo man Infektionsketten rasch nachverfolgen konnte und auch die Wege nachverfolgen konnte.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Spangenberg von der AfD.
Ja, meine Frage geht an den Einzelsachverständigen, Professor Dr. Werner Bergholz. Herr Professor Bergholz, wie beurteilen Sie den FDP-Antrag zur Covid-19-Teststrategie hinsichtlich Strategie und Labormethodik? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Bergholz.
Ja, also die Strategie der FDP geht genau in die richtige Richtung. Das hatte der Herr Professor Streeck ja auch schon gesagt. Nicht wild drauf lostesten, sondern wirklich anlassbezogen. Vor allen Dingen, wenn Symptome da sind, sonst läuft man genau in das Problem, dass man zu wenig Testkapazitäten hat. Aber mein Problem ist viel gravierender. Die Methodik grundsätzlich des PCR-Tests hat drei entscheidende Schwächen, wo ich leider sagen muss, das ist nicht Stand des Qualitätsmanagements und Stand der Wissenschaft oder Technik. Erstens, dieser Test ist nicht standardisiert. Deswegen werden wir keine ordentliche zeitliche oder örtliche Vergleichbarkeit haben. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, das muss bei der Betrachtung von Trends und Vergleichen zwischen Land- und Stadtkreisen ja unbedingt erfüllt sein. Das zweite Problem ist, die Sensitivität und die Spezifität der Tests bedingt natürlich die Fehlerrate. Und soweit mir bekannt, ich habe da verschiedentlich angefragt, wird diese nicht regelmäßig getestet. Das heißt, oder mit anderen Worten, es werden keine Kontrollproben verarbeitet. Wenn meine Chefs damals bei Siemens, wenn ich das so gehandhabt hätte, die hätten mich geteert und gefedert. Also ich finde den Zustand schon sehr bedenklich. Aber das Schlimmste ist, diese Grenze von 50 pro 100.000 Einwohner um 7 Tagen, die Inzidenz, das ist keine ordentliche Messgröße. Das ist keine valide, definierte Messgröße. Warum ist es nicht so? Es ist eine Stichprobe. Und die Grundregel ist, wenn man eine Stichprobe hat, dann muss man das Messergebnis auf die Stichprobe normieren. Wenn ich jetzt eine Woche 1.000 Tests mache und ich habe meinetwegen 40 Inzidenz und in der nächsten Woche die doppelte Anzahl, dann habe ich auch die doppelte Inzidenz, wenn das Infektionsgeschehen gleich bleibt. Das ist ein für mich wirklich unhaltbarer Zustand. Und ich muss Ihnen ja nicht sagen, wie wichtig das gerade jetzt heute ist, diese Zahlen. Diese Zahlen sind nicht viel besser als Hausnummern, muss ich leider so sagen.
Die nächste Frage stellt Michael Henrich von der CDU-CSU-Fraktion.
Ich würde meine Frage an die Bundesärztekammer richten, und zwar einfach, wie die Bundesärztekammer diese neue Testverordnung bewertet, die seit dem 15. Oktober in Kraft ist.
Frau Dr. Lundersdorf.
Ja, schönen guten Tag. Wir haben dieser neuen nationalen Teststrategie nichts hinzuzufügen. Und im Grunde sind damit unseres Erachtens nach auch die Fragen der FDP hinlänglich beantwortet. Insbesondere das Fließschema, das dazu veröffentlicht worden ist, auch vom RKI, gibt ganz eindeutig Klarheit darüber, wann, wie, wo, in welcher Form getestet wird. Und wir können dem sehr gut folgen.
Vielen Dank. Die Frage hat beantwortet die Bundesärztekammer. Die nächste Frage stellt Professor Dr. Ullmann von der FDP.
Ja, die nächste Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Streeck. Welche Maßnahmen neben der AHA, AL, LA, also L- und A-Regeln, können zusätzlich am sinnvollsten sein, um die Infektionszahl auf einem niedrigen Niveau zu halten und so einen zweiten nationalen Lockdown zu vermeiden. Gelingt das alleine mit einer guten Teststrategie oder welche Parameter sind da ebenfalls noch notwendig?
Herr Professor Dr. Strink.
Vielen Dank. Ich hoffe, es klappt jetzt besser. Ich bin leider nicht zu Hause. Eine kurze Vorbemerkung will ich noch machen. Die Testung, also die PCR ist schon sehr, sehr gut und wir bestätigen auch unsere Ergebnisse. Wenn wir ein positives Ergebnis haben, zumindest machen das die Labore, mit denen ich kommuniziere. Zusätzlich muss man dazu sagen, dass es auch Instand-Ringversuche gibt unter den Laboren, wo wir uns gegenseitig vergleichen und die haben natürlich auch interne Kontrollen jeder Testlauf. Also die laufen da zumindest immer mit. Die AHA- und L-Regeln, das sind sehr gute Regeln, die wir da haben und sehr gute Maßnahmen zum Eindämmung des Pandemiegeschehens. Was wir ja heute mit Herrn Professor Gassen ja auch vorgestellt haben, ist, dass das Infektionsgeschehen sich nicht alleine anhand der Infektionszahlen mehr bemessen lässt. Das ist keine Verharmlosung, sondern es ist eigentlich eine Aufforderung zu lernen aus den Daten, die wir in den letzten 6 bis 8 Monaten gesammelt haben über das Virus, das Infektionsgeschehen und wie das an die Kapazitätsgrenzen gegebenenfalls kommen kann in den Krankenhäusern. Also es ist eigentlich eine Aufforderung, das zu nutzen, was wir jetzt haben. Und wir haben uns da sehr viele Gedanken zugemacht, wie man das besser kann. Alleine nur das Infektionsgeschehen, versuchen das Infektionsgeschehen einzudämmen, wird uns in 2 Monaten, in 4 Monaten, aber auch in einem Jahr immer wieder zu dem Punkt kommen, dass wir, wenn wir nur die Infektionszahlen betrachten, immer wieder in einen Stottermotor reinkommen werden, sodass man hier eher diskutieren muss, das auf breitere Basis zu stellen. In jedem Fall geht es darum, Schäden abzuwenden, Schäden von allen Seiten und vor allem eben auch zu vermeiden, dass es Todesfälle gar oder Langzeitschäden gibt. Aber ich glaube, wir sind so weit, dass wir das nicht alleine an den Infektionszahlen bemessen müssen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Zimmermann von der Fraktion Die Linke.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Werner vom DBFK. Herr Werner, der DBFK hat sich schon früh für eine Teststrategie in der Altenpflege engagiert. Seit 15. Oktober ist nun die überarbeitete Testversion der Bundesregierung in Kraft. Halten Sie die jetzt geltenden Regelungen für ausreichend und welche Defizite sind dringend zu beheben? Welchen weiteren Personengruppen sind einzubeziehen?
So, ich hoffe, man hört mich.
Herr Werner, wir hören Sie.
Wunderbar.
Und Sie antworten für den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe.
Für Pflegeberufe, genau. Wir haben schon vor langer Zeit eben gefordert, dass die Pflegefachpersonen besser in die Testkonzeption aufgenommen werden müssen. Wenn wir die Testverordnung jetzt anschauen, dann sehen wir maßgeblich die Veränderung darin, dass jetzt eben die sogenannten POC-Antigen-Tests mit aufgenommen werden. Da können wir jetzt unsere Forderung nicht so ganz wiederfinden, weil a, diese POC-Tests in unseren Augen eben ungenauer sind als die PCR-Tests, weil wir aber insbesondere das Problem sehen, dass der personelle Aufwand für die Einrichtungen weder in der stationären noch in der ambulanten Pflege leistbar ist. Und wir tatsächlich auch die Gefahr sehen, dass durch diese Vor-Ort-Testung sich der ÖGD auch ein kleines bisschen aus der Verantwortung zieht für genau diese vulnerable Gruppe. Wir erleben heute schon viele Rückmeldungen von Einrichtungen, die Gesundheitsämter quasi nicht mehr erreichen, wenn sie Unterstützung brauchen, weil jemand positiv getestet wurde. Und eine besondere Personengruppe, die fehlt in unseren Augen ganz in der Testverordnung, das sind die pflegenden Angehörigen oder die Haushaltsangehörigen von Pflegebedürftigen im ambulanten Bereich. Die sind nicht so richtig genannt worden und hier bestehen natürlich auch große Ängste, seitens der Angehörigen. Wir finden, die PCR-Testkapazitäten müssen dringend für die Pflegefachpersonen eingeplant werden, so ähnlich wie sie eben auch für die Reiserückkehrer bisher eingeplant waren. Und da gilt es, eine Strategie zu entwickeln.
Vielen Dank. Frau Zimmermann.
Ja, die nächste Frage geht auch an Herrn Werner. Welche Informationen liegen Ihrem Verband zur Vergütungspraxis vor? Halten Sie eine bundeseinheitliche Umsetzung für gesichert? Und welche Inhalte sind in die Vergütungsregelungen zusätzlich aufzunehmen?
Herr Werner.
Also meiner Recherche nach haben wir das Problem, dass einige oder sehr viele Tests, vor allem die, sag ich mal, zu den höherwertigen zählen, jetzt gerade auf der POC-Liste auf der BfArM-Liste, die sind deutlich teurer wie die 7 Euro. Das bewirkt, dass es eine natürliche Begrenzung der Tests geben wird, wenn die Einrichtungen eben mit ihren darauflegenden Mitteln irgendwie haushalten müssen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Einrichtungen ja erstmal in Vorleistung gehen müssen, diese Tests erstmal selber finanzieren müssen. Kleine ambulante Dienste, kleine Einrichtungen werden da schon relativ früh an ihre Grenzen kommen in der Liquidität. Und dazu kommt, dass eben der ganze personelle Aufwand in keinster Weise refinanziert wird. Der wird ja auch explizit ausgeschlossen in der Testverordnung. Das können wir nicht ganz nachvollziehen. Ärzte erhalten für entsprechende Tests ja auch ein Honorar. Wieso soll das für Pflegefachpersonen nicht auch gelten, wenn die quasi als Unterstützung mit da einspringen? Diese 70 Euro Zuschuss, die es gibt für die Schulungen, ein Tropfen auf den heißen Stein.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Schulz-Asche für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, herzlichen Dank. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Schrappe. Inwiefern kann eine adäquate Teststrategie einen etwaigen neuen Shutdown abmildern? Und wurde aus Ihrer Sicht, die Zeit während des Sommers ausreichend genutzt, um eine solche Strategie vorzubereiten?
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Schrappe. Wir stellen am besten die Frage zurück und die Frau Schulz-Asche ist noch mal dran.
Dann geht meine Frage an den Einzelsachverständigen Professor Krause. Können Sie im Rückblick auf die vergangenen Monate seit Beginn der Pandemie eine klare Teststrategie der Bundesregierung erkennen? Welche Aspekte sind aus Ihrer Sicht in der aktuellen Testverordnung noch nicht ausreichend verankert, damit diese sinnvoll und in der Lage entsprechend angewandt werden können? Und welche Schwerpunktsetzung und Priorisierung für eine künftige Teststrategie bei den Testungen halten Sie für notwendig?
Herr Professor Dr. Krause.
Vielen Dank. Mein Name ist Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Ich bin Epidemiologe und habe keinen Interessenkonflikt in Bezug auf die Labortestung, weil ich selber keine Labortests durchführe. Ich fange mit der zweiten Frage an, wenn es erlaubt ist. Die aktuelle Verordnung, die hier zitiert wird, ist nach meinem Kenntnisstand ja vor allem dazu geeignet, sicherzustellen, dass die Finanzierung und der Anspruch auf Tests für diejenigen Personen sichergestellt ist, die nicht im Rahmen einer Krankenbehandlung untersucht werden sollen. Das heißt, sie deckt nur einen kleinen Teil einer Laborteststrategie ab. Die für diese Frage eigentlich relevantere Dokumente sind, das relevantere Dokument ist das nationale Teststrategiedokument, das vom RKI am 14.10. veröffentlicht wurde, das aus meiner Sicht richtigerweise und korrekterweise die Priorisierung auf das Testen derjenigen Menschen legt, die Symptome haben. Und dann erst in zweiter Priorität die Indikation für die anderen Personengruppen ohne Symptome aufführt. Auch dort innerhalb dieser zweiten Gruppe ist die Reihenfolge sachgerecht, aus meiner Einschätzung. Wenn die Ressourcen jetzt trotzdem knapp werden sollten und wenn es nicht gelingen sollte, die Testuntersuchung in der ersten Priorität zeitgerecht durchzuführen, dann könnte man innerhalb dieser Gruppe noch einmal unterpriorisieren in verschiedene Untergruppen. Also zusammengefasst denke ich, dass die RKI-Empfehlung im Rahmen der nationalen Teststrategie ein richtiger Leitfaden für die Priorisierung sind. Dort ist ja geäußert, dass man als Zusammenfassung formuliert, testen, 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 aber gezielt. Ich würde ergänzen, lieber fokussiert und rechtzeitig als zu viel und verzögert. Es ist nämlich nicht nur wichtig, dass die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt getestet werden, sondern dass diese Tests auch rechtzeitig mit einem Ergebnis zurückgebracht werden, sodass man zeitgerecht darauf reagieren kann. Innerhalb der Gruppe Menschen mit Symptomen könnte man 4 Unterpriorisierungen durchführen. Die erste, also 1a, wäre dann diejenigen, die ein hohes Risiko für schwere Erkrankungen haben. Das geht dann in die Richtung der Anlage, die hier diskutiert wird von der FDP. Die 1b-Kategorie wäre ärztliches und pflegendes Personal, egal ob beruflich oder als Angehörige, die Menschen pflegen, die ein hohes Risiko für schwere Verläufe haben. Die dritte, also 1c, wäre dann die Person, die Kontakt der Kategorie 1 sind und Symptome haben. Und dann als vierte, 1d, wäre die Person, die Symptome haben, ungeachtet der Exposition oder der beruflichen Lage.
Vielen Dank. Herr Professor Schrappe ist jetzt wieder im System. Herr Professor Schrappe, haben Sie die Frage verstanden? Sonst würde Sie die Frau Schulz-Asche noch mal wiederholen.
Nein, ich habe...
Wir stellen die Frage zurück und machen weiter mit der SPD-Fraktion, Frau Mattheis.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Dr. Holler und an den Bundesverband ÖGD. Ich möchte von Ihnen beiden gerne wissen, ob Sie uns kurz beschreiben, wie die Kommunikation zwischen dem RKI, den Landesbehörden und den Gesundheitsämtern derzeit hinsichtlich der Testungen, der Kontaktverfolgung funktioniert und ob es Kommunikationslücken gibt und wie Sie die klaren Ansprechpartner und die Kommunikationswege empfinden.
Vielen Dank. Eine Frage an einen Sachverständigen, aber ich denke, dass dann vielleicht eine Kollegin dann die Frage stellt an den ÖGD.
Und darf vielen Dank. Dann würde ich den Bundesverband ÖGD nennen.
Ja, dann Herr Bruns-Philipp.
Ja, guten Tag. Elke Bruns-Philipps, Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst. Die Kommunikation findet im Prinzip so statt, wie es auch mit dem Infektionsschutzgesetz vorgesehen ist, in den entsprechenden zeitlichen und auch chronologischen Abfolgen. Das heißt, die Kommunen sind eben gehalten, in einem bestimmten Zeitfenster an die Landesbehörden auch zu melden und auch die Landesbehörden übermitteln an den Bund. Die Meldungsbearbeitung sozusagen in der reinen Übermittlung passiert über das Surfnet, über diese vorgesehene Software auch auf Bundesebene, mit der die Kommunen das dann auch weitermelden und eben auch vom Land an den Bund gemeldet werden. Echte Lücken in der Kommunikation, denke ich, gibt es so nicht. Was es natürlich immer wieder auch mal geben kann, sind Verzögerungen, weil eben auch bei allem Meldewesen immer geprüft werden muss, dass die Meldung, die man dann weiterleitet, auch validiert ist, dass die geprüft ist, dass die sicher ist, damit die Zahlen, die eben weitergegeben werden, auch wirklich sicher sind. Und das kann schon mal sein, dass da eben auch auf kommunaler Ebene gerade bei Verdacht auf bestimmte Erkrankungen erstmal sozusagen abgewartet werden muss, bis man das dann entsprechend als Fall auch deklariert, gemäß der Falldefinition, die wir ja haben, und dann sagt, das ist auch ein gesicherter Fall, der weitergegeben werden kann.
Vielen Dank.
Ich möchte Herr Roller vom Gesundheitsamt vor Ort das noch ergänzen, das weiß ich nicht. Okay.
Das wissen wir auch noch nicht.
Ja, ich kann gerne noch
dazu sagen. Nein, also dass Sie das können, also ob Sie es dürfen. Also es zweifelt niemand, dass Sie es können, aber Sie dürfen das jetzt nicht. Es sei denn, Sie bekommen eine neue Frage gestellt. Jetzt stellt die nächste Frage der Kollege Henke von der CDU-CSU.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Exner. Wir haben ja im Frühjahr die Situation gehabt, dass wir in den Gemeinschaftseinrichtungen große Probleme gehabt haben mit Infektionen Beschäftigter und mit Infektionen von dort lebenden Menschen. Wie schätzen Sie die überarbeitete Testverordnung des Bundes in dieser Hinsicht ein? Sind die Anspruchsvoraussetzungen so geregelt, dass die Testungen jetzt gefährdete Personen in solchen Einrichtungen besser schützen können?
Herr Professor Exner.
Ganz herzlichen Dank für die Frage. Ich bin selber auch nicht in die Testungen entsprechend eingebunden. Von daher habe ich da auch keine Interessenslagen. Ich bin als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene natürlich permanent eingebunden in diese Fragen, Sorgen von denjenigen, die Patienten versorgen müssen, sei es in Krankenschwestern, Ärzte und auch Altenpfleger, die Sicherheit haben wollen. Dabei müssen wir unterscheiden grundsätzlich zwischen der Testung, der symptomatischen Testung. Da können wir auch mit der Antigentestung relativ rasch unterscheiden, auch durchaus mit einigermaßen sicherer Sensitivität. Aber bei der präventiven Testung, da sind diese Ergebnisse der Antigentestung nicht bei weitem nicht in dem Maße übereinstimmend. Wir wissen es aus der von den Untersuchungen in fleischverarbeitenden Betrieben, die ein hohes Risiko von Ausbrüchen haben. Da werden zum Teil bis zu täglich Testungen durchgeführt, die mittlerweile parallel PCR als auch Antigentestungen durchführen. Und da scheinen im Augenblick die Ergebnisse so zu sein, dass die Antigentestung präventiv, also bei Personen ohne Symptomatik, nur zu 50% ein Ergebnis gibt, das mit der PCR-Testung übereinstimmt. Also von den PCR-Positiven sind nur bei 50% bei asymptomatischen Personen auch positive Ergebnisse zu erwarten. Deswegen dürfen die Erwartungen für die präventive Testung von Mitarbeitern nicht mittels der Antigentestung überschätzt werden. Da würde man dann für eine präventive Testung dann eher auf eine PCR-Testung zurückgreifen. Man ist allerdings durchaus wahrscheinlich in der Lage, diejenigen, die gegebenenfalls tatsächlich hochinfektiös noch in der asymptomatischen Phase stehen, auch mit dem Antigentest zu erkennen. Deswegen ist insgesamt die Möglichkeit, jetzt die Antigentestung neben der PCR-Testung mitzuverwenden, sicher sinnvoll. Und ich sehe es auch so für die Mitarbeiter, die tatsächlich präventiv getestet werden. ECDC hatte zum Beispiel gesagt, mindestens alle 2 Wochen
vielen Dank, die Testung durchzuführen. Die Redezeit ist beendet. Ja. Die nächste Frage stellt der Kollege Rudolf Henke für die CDU-CSU.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und die geht an Frau Professor Ziesek. Und da möchte ich nochmal auf dieses Dilemma der Kapazitätsgrenzen zurückkommen und Sie fragen, ob Sie uns eine Priorisierungsstrategie vorschlagen können, wenn es darum geht, Infektionsketten auch bei Engpässen einzudämmen.
Frau Professor Ziesek.
Ja, vielen Dank für die Frage. Meine Kollegen Herr Strich und Herr Krause haben ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich denke, Priorisierung und Ressourceneinsetzung, die sinnvoll ist, ist natürlich von großer Bedeutung und entscheidend muss sein, dass Personen mit dem höchsten Risiko für schwere Verläufe und Personen, die in betreuenden Einrichtungen sind, dass die zu schützen sind. Hierzu zählen etwa ältere Menschen, die in Pflegeeinrichtungen betreut werden, aber auch Krankenhäuser haben hier eine ganz große Bedeutung und hier sollte natürlich die höchste Priorität für Testung liegen, insbesondere bei symptomatischen Patienten, aber auch bei Personal, um Ausbrüche oder Verbreitungen in diesen Einrichtungen zu vermeiden. Und in der Eindämmung von Infektionsketten ist die Erkennung von Fällen durch Testung symptomatischer Personen natürlich bedeutsam und sollte auch priorisiert werden. Danke.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Behrens von der SPD-Fraktion.
Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Dr. Roller. Wie bewerten Sie die aktuelle Teststrategie der Bundesregierung? Und bitte beschreiben Sie, wie die Kommunikation zwischen RKI, Landesbehörden und den Gesundheitsämtern derzeit hinsichtlich Testung, Kontaktnachverfolgung und generell Bekämpfung der Pandemie funktioniert und wo da gegebenenfalls Lücken sind.
Herr Dr. Roller.
Ja, zur ersten Frage der Zielgerichtetheit und Risikogruppenschutz der nationalen Teststrategie. Ich glaube, dass die aktuelle Teststrategie und die Corona-Testverordnung vom Oktober zielführend ist. Herr Krause hat es ja bereits gesagt, es geht bei dieser Corona-Testverordnung vor allem um asymptomatische Personen, die ja auch in drei Kategorien unterteilt wurden. Einmal das Thema Testung von Kontaktpersonen, Testung von asymptomatischen Personen nach Ausbrüchen und dann auch rein präventive Tests, die insbesondere natürlich die Bewohner oder Betreute oder Behandelnde betrifft, aber auch Beschäftigte, Besucher und so weiter in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Wie vorher auch bereits erwähnt, geht es hier ja vor allem auch um die Antigen-Tests, die im Vordergrund stehen. Ich glaube, in der aktuellen Lage ist es eine zielgerechte Teststrategie auch. Auf die Probleme habe ich ja eingangs hingewiesen. Was die zweite Fragestellung angeht, aus meiner Sicht, die Frau Bruns-Philips hat ja bereits beschrieben, wie das mit dem Meldesystem aussieht. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist natürlich eine fachliche Schiene, die Kommunikation. Es gibt sehr viel Information von Seiten des Robert-Koch-Institutes, was auch sehr gut abrufbar ist auf der Homepage. Ich glaube, hier könnte man zukünftig auch überlegen, ob die Gesundheitsämter proaktiv stärker in diesen Prozess eingebunden werden, insbesondere was das Thema Information angeht. Ich nenne ein Beispiel, als im März 2020 neue Risikogebiete ausgeweitet wurden. Dann haben wir Gesundheitsämter das häufig auch über die Medien erfahren oder mussten uns selber auf der Homepage des Robert-Koch-Institutes kundig machen. Ich glaube, hier ist für zukünftige Pandemien auch zu überlegen, wie im Zeitalter einer Digitalisierung eine zeitgleiche Information auch an die ausführenden Behörden stattfinden kann. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Witt von der AfD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Professor Dr. Bergholz. Das Problem, eine gute Teststrategie zu entwickeln, betrifft ja nicht nur die Testung, sondern überhaupt die ganze Risikobewertung der epidemischen Situation. Was gäbe es hier aus Ihrer Sicht zu verbessern? Vielen Dank.
Herr Professor Dr. Bergholz.
Ich möchte auch noch mal sagen, ich habe mit dem Gesundheitswesen nichts zu tun, auch nicht mit Testungen direkt. Ich bin nur Experte für Qualitätsmanagement und Risikomanagement. Und jetzt nehme ich einfach mal an, dass die aus meiner Sicht doch höchst unzuverlässigen PCR-Daten, also je nach Labor, je nachdem, welcher CT-Wert genommen wird, kann das um einen bis zu Faktor 3 abweichen, wie welcher Prozentsatz positiv gewertet wird. Jetzt nehmen wir mal an, das wäre trotzdem aussagekräftig. Dann vermisse ich, dass die Tatsache berücksichtigt wird, dass wir im Gegensatz zum März etwa einen Faktor 10 weniger Krankenfälle und weniger Verstorbene haben. Es ist klar, dass die ganz aktuelle Entwicklung noch nicht in den Verstorbenen abgebildet ist, aber in der einen Abbildung, die in meiner schriftlichen Stellungnahme ist, da sieht man, das ist ein dramatischer Unterschied. Und die Erklärung des RKI, das liege daran, dass mehr Junge getestet werden, die ist um Faktor 5 nicht zutreffend. Also das vermisse ich und generell vermisse ich, dass eine systematische Risikobewertung angewandt wird, so wie ich es aus 20 Jahren kenne, wie man mit einer Methode, die nennt sich Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse, ein Risiko nachvollziehbar und transparent bewertet wird. Also da gibt es, wie gesagt, noch sehr viel Verbesserungsbedarf aus meiner Sicht. Und noch ein Hinweis, die Abbildung, die ich in meiner schriftlichen Stellungnahme habe, da habe ich es leider nicht korrigiert. Das bezieht sich auf Bayern, weil Bayern das einzige Bundesland ist, was täglich die Anzahl der Tests bekannt gibt. Das kennen wir nicht für Deutschland und auch für kein anderes Bundesland. Deswegen habe ich das genommen. Aber das Bild sieht für Deutschland genauso aus. Und das ist wirklich erklärungsbedürftig. Und die Erklärung habe ich von noch niemandem gehört. Und wenn ich eine Risikobewertung mache, dann muss ich eben vordringlich natürlich das wirkliche Risiko, nämlich dass die Leute krank werden und dass die Leute versterben, das muss ich in die Bewertung reinziehen. Der Frühindikator PCR natürlich auch, aber eher nur dann, wenn das wirklich gesicherte Daten sind. Und aus meiner Sicht ist das im Moment sehr fraglich. Im Prinzip schon, aber die Variation von Labor zu Labor bei den gleichen Proben könnte bis zum Faktor 3 betreffen, der Positivrate.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Alexander Kraus von der CDU-CSU-Fraktion.
Herr Vorsitzender, meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Müller von der ALM. In Ihrer Stellungnahme bezeichnen Sie die Bedeutung der nationalen Teststrategie als wichtige Komponente zur Reduktion weiterer Infektionen. Können Sie näher erläutern, worin die besondere Bedeutung liegt?
Herr Müller.
Müller, ALM, lieber Herr Kraus, vielen Dank für die Frage. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und sowohl Frau Professor Ziesek als auch einige andere haben das schon angesprochen. Die nationale Teststrategie sagt uns ja, welche Personen in welchen Situationen sinnvollerweise mit welchem Test zu untersuchen sind, um die Infektion zu erkennen, Kontaktpersonen zu verfolgen und auch Prävention, was vulnerable Gruppen angeht, voranzutreiben. Das ist insofern wichtig, weil uns dafür, das ist vorhin auch schon angeklungen, auch nur eine begrenzte Anzahl an PCR-Testmöglichkeiten zur Verfügung steht. Die Kapazitäten in Deutschland sind sehr ausgelastet und vor allen Dingen werden auch Testungen sozusagen beauftragt, die außerhalb der nationalen Teststrategie sind, für Themen, die im Rahmen der Einschätzung der Pandemie nicht so vordringlich ist. Wir sind jetzt in einer Situation, wo Bundesland unterschiedlich die Laboratorien bis zu 90%, einige Labors sogar deutlich über 100% ausgelastet sind. Deswegen ist es ganz wichtig, das ist ja hier schon mehrfach sehr positiv angesprochen worden, dass die nationale Teststrategie, so wie sie ist, von allen zur Kenntnis genommen wird und auch umgesetzt wird und wir uns darauf fokussieren, Infektionen zu erkennen, die Kontaktpersonen Kategorie 1 insbesondere zu finden, damit Infektionsketten aufgeklärt werden können und insbesondere in den Krankenhäusern und Pflegeheimen die vulnerablen Gruppen schützen, auch außerhalb der Krankenhäuser natürlich. Vielen Dank für die Frage.
Herr Professor Ullmann.
Meine nächste Frage geht an den Einzelsachverständigen Professor Streeck. Wir haben jetzt sehr viel über vulnerable Gruppen gehört, auch diese auch zu schützen. Aber ich möchte gerne ein anderes Thema hier mal anschneiden, und zwar die soziale Isolierung. Was können wir eigentlich tun, um eine Einsamkeitspandemie zu verhindern und so auch die vulnerablen Gruppen zu schützen? Und eine Frage, die sich anstellt, in der nationalen Teststrategie hat die Bundesregierung ja die Besucher zu testen ganz hinten angestellt zur Priorisierung. Was ist Ihre Meinung dazu?
Herr Professor Dr. Streeck.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt vor allem jetzt im Herbst und Winter uns darüber Gedanken machen, wie wir zum einen die Leute schützen können, die einen schweren Verlauf oder eine zur Risikogruppe gehören und einen schweren Verlauf erwarten könnten und auf der anderen Seite diese nicht zu isolieren. Das kann man auf der einen Seite natürlich überlegen über FFP2-Masken in solchen Einrichtungen. Diese Masken sind natürlich auch nicht so ohne zu tragen, aber für Besucher zum Beispiel auch zwingend könnte man das überlegen. Das andere ist, dass man Besucher zunächst testet. Der Vorteil an den Antigen-Tests ist, dass man hier, dass sie sehr einfach zu handhaben sind und auch von angelernten Pflegepersonal durchgeführt werden können und zum anderen eben sehr schnell Ergebnisse geben. Das sind dann nicht, dass man erst am nächsten Tag vielleicht ein Ergebnis hat, sondern sofort ein Ergebnis bekommt. Das hat den Vorteil, dass wenn Besucher in ein Altenheim, Pflegeheim reinkommen, dass man zumindest die, die hochinfektiös sind, herausfischt, sofort und es auch nicht die Chance gibt, dass man im späteren Verlauf jemanden Positives hat, der da ins Alten- oder Pflegeheim kommen kann. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit von Einträgen in ein Alten- oder Pflegeheim. Es kann nicht vollkommen verhindert werden. Da kommt dann aber die zweite Strategie, die meine Kollegin Frau Sandra Ziesek schon gesagt hat, dass man natürlich auch frequent das Personal testen muss und das kann man dann wieder besser über zum Beispiel Pooltesten, über PCR-Tests oder Ähnliches machen, weil man dann ja eine Regelmäßigkeit reinbringt. Aber ich finde es entscheidend, dass man, um die Frage kurz zu beantworten, dass man Besucher Antigen-Tests und damit Zugang zu ihren Angehörigen in den Pflegeeinrichtungen, alten Einrichtungen ermöglicht über diese Testverfahren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Frau Zimmermann.
Vielen Dank. Meine Frage geht wieder an Herrn Werner vom DBFK. Immer wieder beschweren sich Bürgerinnen und Bürger, dass die Tests nach Wiederaufnahme in ein Pflegeheim, nach einem Krankenhausaufenthalt oder bei Aufnahme in die Kurzzeitpflege selbst bezahlen müssen. Ist das inzwischen ausgeschlossen und welche Finanzierungsvorschläge hat der DBFK?
Herr Werner.
Ja, Werner, DBFK. Also da ist ein Problem dieses, dass solche dass die Finanzierungsregelungen ganz oft auch Ländersache sind und in den entsprechenden Länderverordnungen drinstehen. Wir haben aber die Situation, dass eigentlich vor der Aufnahme in ein Pflegeheim zum Beispiel immer ärztlich attestiert werden muss, dass keine meldepflichtigen Erkrankungen vorliegen. Und mir ist es nicht bekannt, dass zum Beispiel dafür bisher Leute privat ihre Rechnung bezahlen müssen. Deshalb leuchtet es mir auch nicht ein, warum man jetzt plötzlich für eine neue Krankheit da entsprechend in die Kostenerstattung gehen muss. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns tatsächlich insgesamt über das Thema Kostenerstattung nochmal Gedanken machen, weil all diese Kosten, die sind gesamtgesellschaftlich zu tragen. Im Moment haben wir die Situation, dass es dem Gesundheitsfonds der GKV aufgebürdet wird und eben ein gewisser Teil der Bevölkerung gar nicht beteiligt ist. Und da ist mit Sicherheit anstrebenswert, dass eine bundesweite Regelung getroffen wird, die dann für alle gilt.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Kraus von CDU/CSU.
Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Müller von der ALM. Im Laufe der Anhörung wurde jetzt die Genauigkeit von PCR-Tests angezweifelt. Mich würde interessieren, wie Sie das einstufen, welche Qualitätsüberprüfungen es auch in diesem Bereich gibt, damit die Testgenauigkeit relativ hoch ist.
Herr Müller.
Ja, Michael Müller, ALM, vielen Dank, Herr Kraus, für die Frage. Die Genauigkeit, grosso modo, der PCR-Tests ist sehr, sehr gut. Warum ist das so? Wir haben einerseits in den Laboratorien die PCR-Methode schon lange etabliert für die Entdeckung vieler anderer Erreger, Viren und Bakterien und kennen diese Methode ganz genau. Die PCR-Methode zum Nachweis von SARS-CoV-2 ist ja auch darauf ausgelegt, ein qualitatives Ergebnis zu erzeugen, nämlich ob die untersuchte Person, das Material, was untersucht worden ist, in erster Linie Abstrichmaterial, ob das positiv zu bewerten ist oder negativ zu bewerten ist. Der Einfluss auf die Genauigkeit liegt in dem Zeitpunkt der Abnahme, der muss richtig sein in der Inkubationsphase und auch in der Güte der Abstrichentnahme oder der Materialien, die ich sonst untersuche. Alle PCR-Verfahren sind qualitätskontrolliert. Wir unterliegen der Richtlinie der Bundesärztekammer. Der Ringversuch von Instant ist bereits erwähnt worden und jeder Einzelfall wird ja auch überprüft und wir nennen das validiert und hinsichtlich seiner Plausibilität angeguckt. In aller Regel untersuchen die Labore sogar mehrere Genabschnitte von dem Virus, um sicherzugehen, dass wenn das Ergebnis positiv ist, dass das auch tatsächlich dem Vorhandensein von SARS-CoV-2 entspricht. Wenn man statistisch guckt, darauf hat Professor Streeck hingewiesen und ungezielt testen würde, dann hat man die Häufigkeit der Erkrankung in einer Bevölkerung zu gucken, weil dann statistisch gesehen eine Wahrscheinlichkeit da ist, falsch positive oder falsch negative Befunde zu erzeugen. Das wird aufgelöst in den Laboren, weil die Befunde einzelfallbezogen angeschaut, validiert und plausibilisiert werden und bei Rückfragen eben durch eine Zweituntersuchung, durch eine Paralleluntersuchung abgeklärt werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächsten beiden Fragen stellt Frau Schulz-Asche von Bündnis 90 Die Grünen.
Ganz herzlichen Dank. Dann versuche ich noch mal an Professor Schrappe als Einzelsachverständigen zu fragen, inwiefern kann eine adäquate Teststrategie einen etwaigen erneuten Shutdown abmildern und wurde aus Ihrer Sicht die Zeit während des Sommers ausreichend genutzt, um eine solche Strategie vorzubereiten?
Herr Professor Dr. Schrappe. Der ist leider nicht im System. Sie müssten.
Gut, dann stelle ich meine andere Frage an Frau Professor Zizek. Und zwar, erachten Sie den künftigen Einsatz von sogenannten Schnelltests auch über die zu priorisierenden Einsatzbereiche wie in Pflege- und Altenheimen hinaus für sinnvoll? Sehen Sie Möglichkeiten, die Testkapazitäten mit Blick auf PCR-Tests weiter auszubauen bzw. effizienter zu nutzen? Sind diese überhaupt dafür geeignet? Dankeschön.
Frau Professor Zizek.
Vielen Dank für die Frage. Prinzipiell zum ersten Teil, ob man noch andere Einsätze hätte, ja, aber wir müssen jetzt erstmal bei den Antigen-Tests schauen, und einen besseren Eindruck bekommen, wie gut die wirklich im Routineeinsatz täglich dann funktionieren. Und da haben wir ja noch gar nicht so lange Erfahrung. Man darf nicht vergessen, dass wir mit der PCR ein extrem zuverlässiges Testverfahren haben, wie gerade Herr Müller eindrücklich erklärt hatte. Und allein bei der Zeit bis zum Befund und beim Preis ist der Antigentest überlegen. Die PCR ist jedoch das weitaus bessere Nachweisverfahren. Solange wir ausreichend Kapazitäten zur PCR-Testung haben, sollten wir diese natürlich auch so effizient wie möglich nutzen. Und wenn wir dann großflächig von der PCR auf den Antigentest wechseln würden, werden wir zwar größere Kapazitäten haben und Geld sparen, aber wir werden aber auch immer wieder Infektionen übersehen oder mehr falsch positive Befunde generieren. Und das kann in manchem Umfeld, zum Beispiel im Krankenhaus, auch negative Konsequenzen haben. Und da sollten wir zunächst, wie gesagt, die Antigentests dort einsetzen, wo man aus Gründen der Kapazität oder der Praktikabilität keine PCR machen kann oder gemacht hätte, wie etwa beim Besuch im Altenheim und Zahnarzttermin zum Beispiel. Und die PCR-Tests weiter auszubauen, da ist eigentlich Herr Müller der bessere Ansprechpartner. Das haben wir aber besprochen, das ist praktisch nicht möglich aus unserer Ansicht, dass man das noch weiter steigern kann zeitnah.
Danke. Vielen Dank, Frau Schulz-Asche.
Dann geht passenderweise meine Frage auch an Herrn Müller von AEM. Wie schätzen Sie regional die PCR-Testkapazitäten ein und welche Steigerungsmöglichkeiten sehen Sie vor allem auch vor dem Hintergrund der Verfügbarkeit von Testutensilien?
Herr Müller.
Ja, Müller, AEM, vielen Dank für die Frage. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte einmal darauf hinweisen, dass wir die PCR-Methode und auch die vorhin schon angesprochenen Materialien auch für alle anderen PCR-Untersuchungen im Labor brauchen, zum Nachweis von Gebärmutterhalskrebs, HPV, HIV, Hepatitis C, multiresistente Staphylokokken, Noroviren, viele andere Dinge. Und da gibt es eine Konkurrenzsituation, wenn wir das gesamte Labor nur darauf ausrichten, SARS-CoV-2 untersuchen, würden wir alle anderen wichtigen Erkrankungen vernachlässigen. Das geht natürlich nicht. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir die Kapazitäten, die wir in den Laboratorien haben, hier auch so einsetzen, dass wir der Gesamtversorgung mit Diagnostik und der besonderen Situation Covid-19 ausreichend Rechnung tragen. Ich überblicke 160 Laboratorien, die in ungefähr 90% der bundesweiten Daten ermitteln. Da haben wir etwa 80 Laboratorien, die jetzt schon deutlich über 100% Auslastung haben. Und wir haben ungefähr dann nochmal 40 Laboratorien, die zwischen 50 und 100% haben. Das heißt, die Labore sind tatsächlich an der Grenze. Und wie Frau Professor Ziesek schon gesagt hat, diese Kapazitäten sind nicht weiter steigerbar. Warum nicht? Weil wir sie auch benötigen, um in der jetzt kommenden Influenza-Phase die an uns mit Sicherheit herangetragenen Mehrbedarfe an Influenza-PCR-Tests wie im Frühjahr auch abdecken zu können, sodass wir immer im Blick haben sollten, dass die PCR-Kapazitäten im Labor einerseits für die Bewältigung von Covid-19 und andererseits für alles andere, was auch sehr, sehr wichtig ist im Labor und für die Versorgung, für die Krankenversorgung, dass wir das im Blick haben. Insofern ist hier nicht nochmal eine kurzfristige weitere Steigerung denkbar. Hängt auch damit zusammen, dass wir als Nation in einer globalen Situation sind und die bei uns gewünschten, gern eingesetzten Reagenzien auch in allen anderen Ländern natürlich mit hohem Bedarf eingekauft werden. Und ich glaube, Frau Ziesek und Herr Streeck teilen die Einschätzung, dass wir in Deutschland gut versorgt sind und wirklich eine gute Situation haben und mir jetzt, glaube ich, knapp 1,8 Millionen kurzfristig verfügbarer PCR-Tests Covid-19 wirklich gut dastehen, wenn wir die nach der Teststrategie vernünftig einsetzen, sehr fokussiert, sehr strukturiert, wie vorhin besprochen, sollten wir gut durch den Winter kommen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Mattheis.
Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Streeck und ich beziehe mich auf eine Antwort, die er auf eine Frage von der FDP gegeben hat. Sie haben genannt, dass Sie führten aus, dass nur Infektionszahlen keine guten Aussagen und keine guten Ableitungen bezüglich der Gesamtsituation, so habe ich Sie auf jeden Fall verstanden, geben würden. Könnten Sie darauf noch mal näher eingehen, was Sie damit gemeint haben?
Ja,
Herr Professor Dr. Streeck.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich da auf eine Stellungnahme bezogen, die wir zusammen gemacht haben mit der KBV und Herrn Gassen, Jonas Schmidt-Schanesit und vielen Ärzteverbänden und heute Vormittag vorgestellt haben. Im Grunde muss man sich das Infektionsgeschehen eben breiter anschauen. Also wie sich das darstellt im Moment, ist, dass nur auf die Infektionszahlen zu schauen, ist der mittlerweile zu wenig, weil wir, um das plastisch mal zu sagen, wenn man 200 infizierte Jugendliche hat, ist nicht das Gleiche, wenn man einen Ausbruch hat in meinem Altenheim. Und es kann auch einen solitären Ausbruch in einem Altenheim stattfinden, wo wir plötzlich sehr viele stationäre Belegungen haben, ohne einen Inzidenz- oder Grenzwert erreicht zu haben. Wohingegen man vielleicht gar keine stationäre Belegung hat, wenn man einen Ausbruch in einer Raver-Party hat. Daher ist nur auf die Infektionszahlen zu schauen zu wenig. Auf die intensivmedizinische Belegung zu schauen, ist zu spät. Wir haben die Daten mittlerweile aus vielen, vielen verschiedenen Bereichen, und Herr Gassen hat die heute Morgen vorgestellt, die deutlich zeigen, dass wir das Infektionsgeschehen mittlerweile sehr gut abschätzen können und auch sehr viel besser darstellen können, wie sich das im Moment in Deutschland verhält. Daher, auch wenn viele Experten für sich ja die Einzelheiten zusammenfassen, gerade im Bereich der stationären Belegung, können wir das mittlerweile sehr viel besser auch einschätzen und aber auch vorhersagen, wie sich das weiterentwickeln kann und damit auch über so eine Darstellung eine bessere Planungssicherheit geben, anstatt dass wir im Stotterverfahren jetzt durch den Herbst und Winter gehen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Kippels.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die örtlichen Gesundheitsämter leisten eine hervorragende Arbeit bei der Kontaktnachverfolgung, die zur Eindämmung der Pandemie entscheidend ist. Die Antragsteller fordern hier eine verpflichtende Übermittlung der Testergebnisse innerhalb von 24 Stunden an das RKI und die getestete Person. Wie schätzen Sie diese Forderung auch angesichts der aktuellen Fallzahlen ein?
An wen ist die Frage gerichtet?
An den ÖGD.
Die VÖGD, genau. Ja. Ja, vielen Dank für die Frage. Zur Übermittlung innerhalb von 24 Stunden an Betroffene, ja, das sollte und muss auch so sein. Wobei man auch sehen muss, die Betroffenen sind häufig schon vorsorglich in Isolation, gerade wenn sie K1 sind und sind in Quarantäne, werden abgestrichen oder weil sie eine typische Symptomatik haben. Dann wird im Prinzip schon bis zum Vorliegen des Testergebnisses entsprechend Isolation angeordnet. Wichtig ist es aber trotzdem, weil wir natürlich zeitnah die engen Kontaktpersonen ermitteln und informieren müssen, auch um eine Ausbreitung der Infektion schnell zu stoppen. Zur Übermittlung an das Robert-Koch-Institut muss man sagen, das ist innerhalb von 24 Stunden nicht so zwingend erforderlich, denn der Handlungsbedarf entsteht in der Kommune primär vor Ort. Das RKI sollte den Schwerpunkt haben, verlässliche Zahlen auch herauszugeben, denn mit dem Einsatz gerade auch der Schnelltests mit falsch positiven Tests, je nach Testkit im Bereich 10-15%, dann muss man das immer noch mit einer PCR verifizieren. Trotzdem werden natürlich vor Ort alle Maßnahmen schon so getroffen, als würde auch die PCR positiv sein. Das RKI aber, wenn es diese Übermittlung so schnell auch verwerten würde, hätte im Prinzip ständig schwankende und wechselnde Zahlen. Und man merkt schon auch auf Bundesebene, dass das die Bevölkerung verunsichert, wo wir immer sagen können, es ist alles erklärbar. Natürlich, weil immer die Zahlen gestuft weitergegeben werden, können sie auf Bundesebene im Zweifel nicht genauso sein wie in der Kommune oder auf Landesebene. Und insofern finde ich, ist das schon wichtig. Und das Infektionsschutzgesetz sieht ja grundsätzlich schon bei schwerwiegenden Erkrankungen immer auch eine entsprechend zeitnahe Informationsweitergabe auch an das RKI auf die Bundesebene hinzu. Ja, also da ist es schon vorgesehen. Insofern ist das bei Covid-19, denke ich, in dem Maße nicht erforderlich. Und das wissen wir auch aus der ersten Welle. Das hat tatsächlich dazu geführt, dass diese Übermittlungen, die per Fax noch damals passiert sind, die Gesundheitsämter extrem überlastet haben. Also ich glaube, da muss man gucken. Für Covid-19 würde ich denken, ist das so nicht erforderlich.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Spangenberg von der AfD.
Ja, meine Frage geht an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Dr. Werner Bergholz. Professor Bergholz, was schlagen Sie konkret vor, um das Management der Krise zu verbessern.
Herr Professor Dr. Bergholz.
Ja, ganz kurz noch eine Antwort zu der Bemerkung vom Herrn Müller, von dem Kollegen. Ich muss leider widersprechen. Mir sind etliche Fälle bekannt, wo zum Beispiel Landkreis Vogelsberg, das kennen Sie vielleicht auch, 12 positiv Getestete, ging an ein anderes Labor, alle 12 negativ. Ähnlicher Vorfall auf einem Kreuzfahrtschiff von TUI, glaube ich. So, und wie gesagt, nach dem, was bekannt ist, dieser PCR-Test hat in dem ganzen Sommer, haben meine eigenen Analysen ergeben, haben auch zwei Kollegen, die sich auch sehr gut in der Analyse von Daten auskennen, unabhängig von mir, nachweisen können, mindestens 90% der positiven Befunde sind falsch positiv. Der Positive Predictive Value im Sommer, wenn man das mal ausrechnet und misst an dem erwähnten Ringversuchen, der ist deutlich unter 50%. Aber jetzt zu der eigentlichen Frage, das Management der Krise. Das setzt natürlich voraus, dass ich verstehe, was läuft da eigentlich ab. Was ich zum Beispiel vermisse in der ganzen Diskussion durchs RKI oder durch das Krisenmanagement, die Frage, warum ist zum Beispiel Bayern, was ja die strengsten Maßnahmen hat, immer noch, von Anfang an und immer noch, das am stärksten betroffenste Bundesland und Mecklenburg-Vorpommern um einen Faktor 10 weniger betroffen. Das hat einen Grund. Dann auch die Tatsache, dass wir im Frühjahr einen Faktor 10 oder sogar mehr Erkrankte hatten und jetzt nicht oder entsprechend weniger, das muss auch einen Grund haben. Ich vermisse da eine vernünftige Erklärung. Ich werde mich jetzt gar nicht, da ich kein Mediziner bin, auf irgendeine Erklärung aufs Glatteis bewegen, aber das gehört ja bitteschön auch zum Management der Krise, insbesondere auch, dass man regelmäßig erfasst, wie hoch ist die Falsch-Positiv-Rate, insbesondere auch regelmäßig systematisch untersucht, welche Kreuzsensitäten gibt es eigentlich. Ne? Es steht im Raum, dass auch die endemischen drei anderen Coronaviren, die eigentlich nur relativ milde Symptome verursachen, auch zumindest beim E-Gen positiv reagieren. Und das muss man doch systematisch anschauen. Das nächste, was ich auch nicht verstehe, in den Sentinel-Proben des Robert-Koch-Institutes im Frühjahr hatten wir einen Faktor 10 mehr Influenza-Viren als Coronaviren oder Covid-19. Und jetzt, sagen wir mal, wir haben ja zu wenig Daten, aber wenn dem so ist, dann frage ich auch mal in die Runde, warum haben wir 10.000 mit oder an Covid-19 Gestorbene und um die 400 Influenza-Verstorbene, wo wir die Jahre vorher irgendwas zwischen 10.000 und 25.000 hatten? Das sind, denke ich, berechtigte Fragen und ich bin aber nicht der, der es beantworten kann.
Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Frau Dittmar, wahrscheinlich auch die letzte in dieser Anhörung von der SPD-Fraktion.
Ja, meine Frage geht nochmal an den Einzelsachverständigen Professor Streeck. Herr Professor Streeck, mich hat jetzt Ihre Antwort auf die Frage meiner Kollegin Mattheis nicht ganz zufriedengestellt. Welche weiteren Faktoren außer die Anzahl der Neuinfektionen können wir heranziehen? Sie haben die Differenz zwischen Jugendlichen und Altenheim genannt. Das passiert nach meiner Kenntnis, indem eine Ü60-Inzidenz ausgewiesen wird beim RKI. Deswegen würde ich mir hier bitte eine konkretere Antwort wünschen.
Herr Professor Dr. Streeck.
Ja, Entschuldigung. Ja, das Papier ist auch auf der Seite von der KBV zu sehen. Es geht eben zum einen um die Infektionszahlen, die muss man im Zusammenhang natürlich mit der Anzahl der Tests sehen, also auch die positiven Rate, die es ergibt, aber das machen wir ja schon sehr, sehr viel länger. Zusätzlich die stationäre Belegung und auch die intensivmedizinische Belegung. Dabei geht es nicht darum, zu sagen, Infektionszahlen sind zu vernachlässigen, sondern alle vier Faktoren müssen eben mit einbezogen werden. Gerade weil sich das Infektionsverhalten manchmal oder ein Ausbruch ja so volatil ist, dass es sich so verhalten kann, dass man vielleicht einen sehr milden Verlauf in der Gesellschaft sieht und dann aber die Einbrüche in den in die Risikogruppen gar nicht so schnell miterfasst oder andersherum nur einen Einbruch in einen oder Eintrag in eine Hochrisikogruppe bekommt, die dann aber unterhalb des Inzidenzwertes ist. Und das kann man am besten darstellen. Da haben wir vorgeschlagen, eben mit den Ärzteverbänden, das in einer Ampel darzustellen, weil das ein relativ komplexer Sachverhalt ist. Es ist eben nicht ein Faktor, sondern vier Faktoren. Und das kann man dann eben, weil die sich ja zum Teil miteinander bedingen, zum Teil aber nicht, das kann man dann am einfachsten dann wieder anhand von Schwellenwerten definieren, wo ein Umschlagen dieser Ampel solitär von einem jedem einzelnen Faktor mit Ausnahme der Anzahl der Tests natürlich passieren kann und auf der anderen Seite aber auch in der Kombination dieser drei Faktoren die Ampel umschlagen kann, dass bestimmte Schwellenwerte erreicht sind. Vielen Dank.
Vielen Dank an alle Sachverständigen, aber auch an alle Kolleginnen und Kollegen für die Fragen. Ich schließe damit unsere Anhörung und damit, glaube ich, die dritte Sitzung für heute.